Römerbrief, und zwar heute ein ganzes Kapitel. Und auf dieses Kapitel gekommen bin ich, weil ich daraus ein paar Verse auswendig gelernt habe, und zwar die Verse 7 bis 9. Also wenn ihr Bibeln dabei habt, es lohnt sich, das Kapitel aufzuschlagen, weil es leichter ist für euch, weil ich immer wieder Verse zitieren werde aus diesem Kapitel und nicht das Ganze lesen werde, sondern nur Teile draus. Römer Kapitel 14. Das, was ich gelernt habe, sind die Verse 7 bis 9, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so gehören wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Und besonders dieser Versteil hier von Vers 8 hat mir gefallen. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Also dieser Besitzeraspekt. Also wenn alles einigermaßen passt, wir gehören dem Herrn. Wenn plötzlich die Gesundheit streikt, keine Änderung. Ich gehöre dem Herrn. Wenn plötzlich Beziehungen, die mir wichtig waren, auseinanderbrechen, da gibt es auch keine Änderung. Ich gehöre dem Herrn. Bis hin zu irgendwann wird mal hier jemand nach vorne kommen und euch fragen, habt ihr schon gehört, der Werner aus Vöcklabruck ist verstorben. Und dann gilt dasselbe, ich gehöre dem Herrn. Er ist mein Besitzer. Ja? Jetzt, solange meine Seele in meinem Körper steckt, und er ist auch dann mein Besitzer, wenn mein Körper irgendwo liegt und meine Seele bei ihm ist. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das waren meine Gedanken zu dem Vers und das ist auch richtig so. Aber wo ich dann den Zusammenhang gelesen habe, das ganze Kapitel, da habe ich gemerkt, Paulus, geht es um was ganz anderes. Und das möchte ich mit euch zusammen heute bedenken. Ich glaube, in dem Punkt sind wir uns alle einig, oder? Wir gehören dem Herrn, tot oder lebendig. Aber es kann sein, dass wir in anderen Punkten nicht so einig sind. Konkret geht es um die Frage, was ist Sünde? Und da gibt es Punkte, da sind wir uns auch einig, in den 10 Geboten geregelt. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, du sollst nicht achten. Du sollst achten, das ist eindeutig. Aber dann gibt es Punkte, die nicht so eindeutig sind, wo wir uns fragen, ist das jetzt richtig oder ist es falsch? Ist das jetzt Sünde oder ist es keine Sünde? Und was machen wir dann? Also was, wenn ich denke, etwas ist Sünde und Andreas denkt zum Beispiel, nein, da hat Gott nichts dagegen. Und da kann es passieren, dass ich den Andreas verurteile, wenn er irgendwas macht und denke, du machst was, was Gott nicht gefällt. Und es kann andersrum sein, dass er mich belächelt als jemand, der gesetzlich ist, der was als Gesetz sieht, wo es eigentlich gar kein Gesetz gibt. Das sagt jedenfalls der Apostel Paulus und er lehrt uns, dass das nicht so sein soll. Er lehrt uns, das soll nicht so sein. Ich soll nicht verurteilen und er soll nicht auf mich runterschauen. Und ich lese jetzt den Zusammenhang, bitte euch aufzustehen, während ich lese, weil der allmächtige Gott zu uns redet, Römerbrief, Kapitel 14. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Das ist der Zusammenhang und jetzt kommen die Verse, die ich schon gelesen habe. Ich lese nochmal. Denn keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Und lieber Vater, wir stehen vor dir und warten auf Weisung von dir, auf Erklärung von dir, wie wir leben sollen und in dem Fall hier, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir mit unterschiedlichen Meinungen umgehen sollen. Und ich danke dir so für diese grundsätzliche Aussage, dass wir dir gehören und nichts kann daran was ändern, weder Tod noch irgendwas kann daran was ändern. Möchte ich bitten um deinen Segen jetzt für die Zeit, wo wir dein Wort miteinander studieren. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Also ihr seht, die Hauptrichtung dieses Textes ist nicht, wie ich zuerst gedacht habe, ich gehöre dem Herrn, tot oder lebendig, sondern die Hauptrichtung ist, ich gehöre dem Herrn und der Andreas. Andreas, ich nehme dich jetzt einfach mal als Zielobjekt her. Der Andreas gehört auch dem Herrn, selbst wenn er anders denkt als ich. Er ist mein Bruder und mein Bruder gehört dem Herrn und meine Schwester gehört auch dem Herrn, selbst wenn sie anders denkt als ich. Deswegen Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Meinungen zu streiten. Also das steht drüber, nicht streiten. Und da ist wichtig, dass es da jetzt nicht um den Fall geht, dass jemand sündigt. Offensichtlich, also dass jemand sagt, das steht zwar in Gottes Wort, aber das ist irgendwie anders gemeint oder das interessiert mich nicht so oder ich weiß es eh besser oder ich will das einfach nicht tun. Der Fall ist da nicht gemeint, dass wir da einfach zuschauen, sondern es geht um den Fall, jemand tut etwas, weil er meint, das ist richtig, das passt. Und ein anderer meint auch, er weiß es richtig, aber er meint es anders. Ja? Um den Fall geht es. Der eine meint, das passt, der andere meint, das ist Sünde. Und das erste Beispiel dafür haben wir in Vers 2. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Das ist ein Brief an die Römer. Da müssen wir jetzt ein bisschen zurückdenken, 2000 Jahre zurückdenken. In Rom gab es Christen, die vorher Heiden waren. Und den Römern hat ein Wildschwein gut geschmeckt. Egal, ob das geschächtet war oder nicht. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie falsch sein könnte, sowas zu essen. Aber es gab in der gleichen Gemeinde Leute, die waren vorher Juden. Also beide waren Christen, die Heiden sind Christen geworden, die Juden sind Christen geworden. Aber eben der Hintergrund war anders, die waren vorher Juden. Die wussten schon, dass allein Jesus rettet, aber die haben trotzdem kein gutes Gefühl dabei gehabt, nicht koschere Speisen zu essen. Und die haben deshalb dann nur Gemüse gegessen. Darf ein Christ Schwein essen? Oder ist es Sünde? Wer hat Recht? Und das ist für uns heute keine Frage, glaube ich. Aber dieses Prinzip, das ist das Entscheidende. Dieses Prinzip in Römer 14 ist sensationell, finde ich. Und das ist wesentlich. Es kann nur eine Meinung richtig sein. Ja? Das sind wir uns klar. Entweder Gott verbietet, Schwein zu essen, oder Gott erlaubt, Schwein zu essen. Nur eins kann richtig sein, ja? Und jetzt beachte das Thema. Das Thema heute habe ich so genannt, Recht haben, aber falsch handeln. Recht haben kann nur einer. Aber das, was Paulus hier deutlich macht, ist, er sagt gar nicht, wer Recht hat, sondern er sagt, wer Recht handelt. Vers 3, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Er wird später, ich komme darauf, er wird sagen, was er für richtig findet in dieser Frage, darf man Schwein essen oder nicht. Aber das interessiert, das sagt er nur in einem Nebensatz. Das, was ihn interessiert, ist, wie geht man damit um, wie handelt man damit, wenn der eine so denkt und der andere so. Der erste Punkt, falsch handelt, wer verachtet oder verurteilt. Also für uns geht es meist darum, wer hat Recht. Und Paulus sagt hier, es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern falsch ist, wenn wir einander verachten oder verurteilen. Wir sollen bei einem anderen nicht beurteilen, ob er falsch liegt. Denn, und jetzt springen wir ein paar Verse weiter, Vers 8, jetzt kommt diese Sache mit dem Besitzer. Ich gehöre dem Herrn und mein Bruder gehört dem Herrn auch. Ich meine, ich habe Recht und der andere hat Unrecht. Und da sagt Paulus, Vers 4, wer bist du? Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Also wir müssen uns klar sein, der andere, der anders denkt wie wir, der ist Knecht von Gott. Der gehört zu Gott. Und da können wir, sollen wir nicht richten. Vers 4 nochmal. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Also versteht ihr dieses Argument? Das Argument ist, der andere gehört Gott und wir sollen uns hüten, einen anderen zu beurteilen oder zu verurteilen. Das ist allein Sache des Besitzers. Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Deswegen mein zweiter Punkt hier, wir sollen das Urteil Gott überlassen über den anderen. Wir sollen den anderen nicht beurteilen und nicht verachten, wir sollen das Gott überlassen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel, über das man streiten könnte. Also das erste war das mit dem Gemüse, das zweite betrifft die Feiertage. Vers 5. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Jetzt haben wir wieder diese Situation in Rom. Die Christen, die vorher Heiden waren, die haben das Schabbatgebot nicht gekannt. Für die Christen aus den Juden war es undenkbar, den Schabbat nicht einzuhalten. Und sie haben gedacht, wer am Schabbat arbeitet, der sündigt. Und jetzt berührt uns die Sache schon etwas mehr. Bei uns ist nicht Schabbat, sondern Sonntag. Was darf man am Sonntag machen? Darf man am Sonntag Hausaufgaben machen, wenn man Schüler ist? Wir haben jetzt keinen Schüler hier, oder? Bist du Schüler? Darf man am Sonntag Hausaufgaben machen? Da könnten wir uns streiten jetzt. Sollen wir uns streiten? Darf man am Sonntag Rasen mähen? Darf man am Sonntag Sport treiben? In meiner Kindheit war das nicht gern gesehen, dass man Fußball spielt sonntags. Das Empfinden war, das gehört sich nicht. Und jetzt wieder geht Paulus nicht darauf ein, wer Recht hat, sondern er geht darauf ein, wer Recht handelt. Und er sagt, beide können Recht handeln. Recht haben kann nur einer. Entweder es ist richtig, Hausaufgaben machen, oder es gefällt Gott nicht. Recht haben kann nur einer. Aber die Frage ist, wie handeln wir? Der eine meint so, der andere so. Wie handeln wir? Und Paulus sagt, wer ihn hält, den Schabbat, und wer ihn nicht hält, der handelt richtig. Punkt 3. Es geht darum, will er Gott gehorchen? Recht handelt, wer Gott gehorchen will. Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Das hat mich ein bisschen an jenen Richter erinnert, der sich vom Ankläger einen Streit hat schildern lassen. Also da war der Richter, da war der Ankläger, da war der Angeklagte. Und der Ankläger schildert, was das Problem ist. Der Richter hört zu und sagt dann, Sie haben Recht. Dann sagt der Angeklagte seine Sicht von dem Streit und der Richter sagt, Sie haben auch Recht. Und dann ist da der Gerichtsschreiber, der aufschreiben muss, wie jetzt das Urteil lauten soll und der ist verwirrt. Er sagt, Herr Richter, ich kann doch nicht bei beiden schreiben, Sie haben Recht. Und darauf sagt der Richter zu ihm, Sie haben auch Recht. Also Paulus sagt tatsächlich so ähnlich, wer auf den Tag achtet, hat genauso Recht wie der, der nicht darauf achtet. Und wer isst, hat genauso Recht wie der, der sagt, ich esse nur Gemüse. Warum? Wenn sie es tun, weil sie Gott ehren wollen. Das Problem ist, dass unsere Erkenntnis, was ist unsere Erkenntnis? Stückwerk, genau. Und was macht Erkenntnis? Bläht auf, Korintherbrief. Und die Liebe baut auf. Und das ist das alles Entscheidende. Es ist leider nicht möglich, dass man in allen Punkten in christlichen Gemeinden gleich denkt. Das wäre super, wenn das so wäre, wenn wir einfach eine Liste hätten und abhaken können, das ist richtig, Hausaufgaben ist richtig oder Hausaufgaben ist falsch, das ist richtig, das ist richtig. Aber so ist es nicht. Ja, deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir wissen, jetzt ist es nun mal so, es gibt unterschiedliche Meinungen, wie geht man damit um? Und da sagt er, entscheidend ist, wenn alle das, was sie tun oder was sie denken, tun, weil sie wirklich Gott ehren wollen, dann ist es nicht entscheidend, ob sie jetzt objektiv recht haben oder nicht recht haben. Das hören wir gar nicht so ungern, oder? Jeder kann also tun, was er für richtig hält. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Ich muss nicht streiten wegen dem, was ein anderer tut, sondern ich überlasse alles dem Herrn, dem Besitzer. Aber jetzt ist das Problem, kann ich also alles tun, was ich für richtig halte? Also ich habe meine Meinung, kann ich einfach nach meiner Meinung leben? Und da sagt Paulus was ganz Überraschendes. Also zuerst sagt er, wir akzeptieren, was ein anderer denkt, ohne zu streiten. Selbst dann, wenn wir es für falsch halten. Aber dann lehrt er, der vierte Punkt, wer Recht hat, aber auf die Meinung des anderen Rücksicht nimmt, der handelt auch recht. Ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, dass ich es erklären kann. Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richte vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Das Entscheidende hier ist, ich denke nicht von mir her. Also ich denke nicht, ich halte das für richtig und deswegen ziehe ich das durch, sondern ich denke, wie ist es für den anderen? Ich halte es zwar für richtig, aber wie ist es für den anderen, wenn ich so tue? Also das Ziel ist der andere, dem anderen kein Anstoß sein, dem anderen kein Ärgernis sein. Und erst jetzt, da ab Vers 13, da schreibt Paulus so ganz nebenbei, wer Recht hat, welche Position objektiv richtig ist. Vers 14, ich weiß, bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Also Paulus ist davon überzeugt, dass ein Christ alles essen kann, ohne zu sündigen, aber das ist ihm egal. Entscheidend ist, wer recht handelt. Und deswegen Vers 15, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Also seid ihr noch dabei. Ihr könnt sagen, ich kann Schwein essen. Aber wenn jemand da ist und sagt, ne, da bin ich nicht sicher, ob das richtig ist, ob das Gott gefällt. Wenn ihr dann Schwein esst, obwohl es richtig ist, dann ist es falsch, was ihr tut. Ja, das ist der Gedanke. Deswegen die Aufforderung, Vers 21, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Und jetzt springe ich mal in den Korintherbrief, da sagt er, wie er sich persönlich verhält, 1. Korinther 8, 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Wer Recht hat, aber auf die Meinung des anderen Rücksicht nimmt, der handelt auch recht. Wer Recht hat und keine Rücksicht nimmt, der handelt nicht recht. Selbst wenn er Recht hat. Also hier haben wir jetzt drei Beispiele gesehen, wo wir das sicher wissen, was Recht ist. Man kann alles essen. Man muss keine Feiertage einhalten. Also man kann Hausaufgaben machen. Man muss keine Feiertage einhalten. Man kann Alkohol trinken. Aber wenn jemand da trotzdem Bedenken hat, dann soll man ihn nicht belächeln. Und ich persönlich habe Bedenken. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, sonntags keine Hausaufgaben. Nicht verachten, sondern Rücksicht nehmen. Wenn aber dein Bruder meiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Und das sieht konkret so aus. So nehmen wir das Thema Essen. Paulus sagt da ganz deutlich, ich weiß, bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an und für sich unrein ist. Also wer aus Gewissensgründen Vegetarier ist oder Veganer ist, der kann das schon sein, aber die Bibel kann er nicht dafür heranziehen. Ja, wir können alles essen. Aber wenn wir mit so jemand essen, also wenn wir wissen, da ist einer Vegetarier, dann werden wir, wenn er bei uns ist, kein Fleisch essen, kein Schnitzel und keine Pommes. Pommes vielleicht schon. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Meinungen zu streiten. Und da ist interessanterweise, wer wird da als Schwacher bezeichnet? Da wird nicht der als schwach bezeichnet, der alles isst. Da könnte man sagen, ja, der kann sich nicht so beherrschen oder was, der ist nicht so diszipliniert, sondern der wird als schwach bezeichnet, der diese Disziplin aufbringt und sagt, ich verzichte auf Fleisch. Paulus sagt, er ist da schwach in diesem Punkt. Thema, bestimmte Tage halten. Wieder richtig, grundsätzlich kein Problem, alle Tage gleich. Aber ich denke, ihr hättet ein Problem, wenn ihr Sonntagnachmittags zu mir heimkommen würdet und würdet mich im Garten finden, Gras mähen oder Unkraut raus oder Auto waschen. Recht haben, aber falsch handeln. Thema Alkohol. Vers 21, es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Der Vers und einige andere zeigen, es ist keine Sünde, Alkohol zu trinken. Aber wenn ich das in Amerika sagen würde, da würden hinterher 80% von den Leuten zu mir kommen und sagen, das ist nicht richtig, was du sagst. Weil amerikanische Christen sind in aller Regel überzeugt davon, Weintrinken ist Sünde. Christen in Indien, Weintrinken ist Sünde. Christen in Rumänien, die meisten zumindest, Weintrinken ist Sünde. Und bei uns ist die Frage, wie viel Alkohol ist okay? Betrunken ist Sünde, das sind wir uns einig, glaube ich. Aber wie ist es mit angeheitert? Ist es Sünde oder nicht, wenn man angeheitert ist? Und die Frage ist natürlich, was ist angeheitert? Ab wie viel Promille ist man angeheitert? Also das ist nicht leicht. Wir sehen die Gefahr, einander zu beurteilen. Paulus lehrt, wenn das einen Bruder stört, dann wollen wir in seiner Gegenwart auf Alkohol verzichten aus Liebe. Also wir bei uns in der Gemeinde sagen, in Gemeindeveranstaltungen ist Alkohol tabu. Unser Gemeindehaus wird eine alkoholfreie Zone sein, nicht weil wir denken, Alkohol ist Sünde, sondern weil wir kein Anstoß sein wollen. Zum einen und zum anderen, weil wir ein paar trockene Alkoholiker haben, wo wir natürlich auch nicht wollen, dass da irgendwelche Probleme auftauchen. Also das waren jetzt die drei Punkte, die haben wir vom Römer, von Römer 14 raus, da sind wir auf ganz sicherem Boden. Was Sünde ist und was nicht Sünde ist, objektiv. Keiner, der das tut, der sündigt, keiner, der das lässt, der sündigt. Aber jetzt kommen wir zu Themen, bei denen es nicht so direkt dabei steht, ob das wirklich keine Sünde ist. Wehrdienst. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, ob jemand von euch sagt, Wehrdienst ist Sünde oder Wehrdienst, ein Christ soll keinen Wehrdienst tun, ich glaube, dass wir uns da einig wären. Warum Wehrdienst? Das ist doch kein Problem, oder? Aber das ist jetzt so, aber noch vor kurzer Zeit war das zumindest bei den Mennoniten und auch bei Teilen von den Baptisten, das war undenkbar, dass die eine Waffe angefasst haben. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen, der kommt aus Rumänien, Pfingsthintergrund, dass ein Christ Polizist sein könnte, ist für ihn schon suspekt, weil er eben eine Waffe mit sich rumträgt. Er sagt, das kann ein Christ kann nicht eine Waffe ziehen. Und da ist es wichtig, bei so einem Punkt, dass wir einfach sagen, wir verachten nicht den, der Wehrdienst verweigert. Wenn einer sagt, für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, dann sagen wir, okay, du siehst es so von der Bibel und du siehst es so, weil du Gott treu sein willst, dann geh diesen Weg. Aber umgekehrt ist es genauso wichtig, dass diese Leute, die so sehen, die anderen nicht verurteilen, die sagen, ich sehe es, ich habe Gott auch lieb und ich sehe es von der Bibel her so, ich kann Wehrdienst leisten. Das sind ganz berühmte Fragen hier. Kopftuch beim Gebet. Darf eine Frau Hosen tragen? Wie tief darf ein Ausschnitt sein? Und da müssen wir das einfach auch sehen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Toleranzgrenzen. Aber meiner Meinung nach gilt da dieses Prinzip von Römer 14 ganz exakt auch. Nicht verurteilen und nicht verachten. Sondern wir sollten uns daran erinnern, ich gehöre dem Herrn und der andere gehört dem Herrn. Und es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht darum, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Aussehen, Tattoos oder Ringe irgendwo in der Nase oder in der Zunge oder sonst irgendwo, oder die Haarlänge oder die Haarfarbe, das sind alles oder waren Streitpunkte in Gemeinden. Noch nicht so lange her oder aktuelle Streitpunkte. Und zu all diesen Punkten, wo es um Aussehen geht, da würde ich wie Paulus sagen, ich bin überzeugt, dass das an sich alles nicht Sünde ist. Aber aus Rücksicht auf Geschwistern würde ich persönlich mir meine Haare jetzt nicht rot färben und auch kein Tattoo ins Gesicht machen lassen. Ich belasse es bei dem roten Fleck in meinem Gesicht. Und dann gibt es eben noch unter allerlei, habe ich noch ein paar Themen, die vielleicht für uns nicht so relevant sind, aber in anderen Ländern oder zu anderen Zeiten relevant waren. Darf ein Christ Gewinnspiele machen, Lotto spielen? Karten spielen, tanzen, schwören. Nochmal diese beiden wichtigen Sätze, 14 und 15. Paulus sagt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Und ich möchte schließen mit den Versen, die sich da anschließend, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist nicht so Äußerlichkeiten, ist auch nicht Kleidung oder Aussehen oder irgendwas, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Deswegen nicht Recht haben wollen, nicht streiten über unterschiedliche Ansichten, sondern dass das Bestreben ist, Vers 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Amen.